Weniger ist mehr.
Hörforum, der Podcast über Kunst. Vom Mädler Art Forum, Kunstraum für Leipzig.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts zur Ausstellung Villa Tugendhat und Ludwig Mies van der Rohe im Mädler Art Forum. Mit dem schon sprichwörtlich gewordenen Zitat von Mies van der Rohe, weniger ist mehr, haben wir diese Folge eingeleitet und sie wird uns bei der Beschreibung der Villa begleiten. Ich darf Sie einladen, beim Hören des Podcasts die Foto des Anwesens auf der Webseite des Mädler Art Forum aufzurufen. Zur Erinnerung, die Villa Tugendhat wurde in den Jahren 1928 bis 30 von Mies van der Rohe für die Eheleute Grete und Fritz Tugendhat in Brünn gebaut. Die freistehende Villa in Hanglage ist ein einzigartiges Kunstwerk und repräsentiert hinsichtlich Konstruktionssystem, Raumordnung, Innenausstattung, Haustechnik und der Art, wie das Bauwerk in die natürliche Umgebung eingefügt wurde, innovative Lösungen. Die Gesamtnutzfläche beträgt annähernd 1250 Quadratmeter, wovon allein der zentrale Wohnbereich mit Wintergarten rund 280 Quadratmeter umfasst. Der tief in das Gelände eingeschnittene Baukörper erhebt sich nur talseitig zu seiner vollen Höhe. Das Haus verfügt über zwei Vollgeschosse und ist durchgehend unterkellert. Der Eingang von der Schwarzfeldgasse aus betrachtet, wo nur das Obergeschoss sichtbar ist, erscheint als langgestreckter, flacher Riegel. Der Zugang erfolgt über einen Vorplatz unmittelbar in das Obergeschoss, das, abgesehen von der Eingangshalle, den Privaträumen der Bewohnern vorbehalten ist. Im Stockwerk darunter und dem Blick von der Straße aus völlig entzogen liegt das eigentliche Hauptgeschoss mit dem zentralen Wohnbereich, der sich in seiner ganzen Frontseite gegen den Garten hin öffnet und völlig verglast ist. Zwei der riesigen Panoramascheiben lassen sich vollständig in den Boden versenken, sodass man einen atemberaubenden Blick über den Garten auf das Altstadtpanorama von Brünn mit Domhügel und Spielberg hat. Die großen Glasscheiben wurden in einem nordböhmischen Glaswerk hergestellt. Die Tragkonstruktion des Hauses besteht aus Stahlstützen mit kreuzförmigem Profil, die die gesamte Höhe des Hauses durchlaufen. Wegen der Hanglage und immer wieder auftretenden Erdbewegungen mussten die Stützen bis weit unter den Grundwasserspiegel fundiert werden. Dieses für ein Privathaus völlig neue System einer Stahl-Skelett-Konstruktion erlaubte eine offene Grundrisslösung, wie auch eine weitgehend voneinander unabhängige Gestaltung der einzelnen Stockwerke. Allein die Stützen sind konstruktive Fixpunkte. Diese sind teilweise in den Wänden verborgen, teilweise stehen sie frei im Raum und sind nur von verchromten Hüllen umgeben. Außergewöhnlich war auch die Haustechnik der Villa, wie etwa die mit Kühlung kombinierte Warmluftheizung, die elektrisch versenkbaren Fensterflächen oder eine Fotozelle am Eingang. Der Bau wurde innerhalb von 18 Monaten von der Brünner Baufirma Arthur und Moritz Eisler fertiggestellt. Die meisten Baustoffe und Elemente wurden aus Deutschland importiert. In den Innenräumen wurden kostbare und exotische Materialien verwendet, wie etwa italienischer Travertin für den Eingangsbereich und die Terrassen. Die Onyxwand im Hauptraum war aus dem Atlasgebirge in Nordmarokko und war wohl das teuerste Detail im ganzen Haus. Der Gegenwert entsprach damals einem gehobenen Einfamilienhaus. Als Mies von den Bauherren auf die Kosten angesprochen wurde, antwortete er: Sehen Sie, Herr Tugendhat, manche Leute können heute Geld haben oder einen Onyx-Aschenbecher, aber niemand hat eine Onyx-Wand. Daraufhin wurde die Wand gebaut. Der Farbwechsel bei unterschiedlichem Lichteinfall fasziniert auch heute noch. Die Wand hat auf wunderbare Weise alle Wirren der Geschichte überstanden. Mies bestand darauf, dass die Türen im ganzen Haus vom Boden bis zur Decke reichten. Dies war für ihn ein wesentliches Prinzip des Bauens. Die Bedenken des Bauherrn, dass sich die kostbaren Furnierhölzer mit der Zeit verziehen würden, waren jedoch unbegründet. Auch die gebogene Wand im Essbereich war mit edlem Makassar-Ebenholz furniert. Sie wurde im Rahmen der letzten Restaurierung durch Zufall in der Mensa der Juristischen Fakultät in Brünn wiederentdeckt und konnte erneut eingebaut werden. Pflegeintensiv war der Fußbodenbelag aus weißem Linoleum. Mies wollte, dass der Fußboden als einheitliche Fläche wirkte, was mit Parkett und seiner Maserung nicht zu gewährleisten war. Der größte Teil des Mobiliars wurde in Brünn, die Sitzmöbel in Deutschland hergestellt und zählen heute bereits zu Ikonen des Designs. Die mit smaragdgrünem Leder bezogenen Barcelona und die mit silbergrauem Rodierstoff bezogenen Tugendhartsessel. Die Stühle Brünn mit weißem Pergamentbezug und der MR20 Freischwinger sowie die Chaiselongue MR100, die mit rubinrotem Sand bezogen war. An den Entwürfen und am Design von einigen Möbelstücken sowie an der Wahl der Stoffe für Bezüge und Vorhänge war Lilly Reich maßgeblich beteiligt. Stundenlang suchten sie und Mies unterschiedliche Stoff- und Farbmuster aus und probierten ihre Wirkung im Raum. Auch das Weben des braunen und weißen Teppichs aus Naturschafswolle, seine Struktur, Farbnuance und Dichte wurde anhand von Proben diskutiert. Vorhänge aus Samt und Schantungsseide dienten zur Raumaufteilung im Hauptgeschoss. Der runde Esstisch aus schwarzem Birnbaumholz konnte zweimal vergrößert werden, ohne seine runde Form zu verlieren. Es konnten 24 Leute Platz nehmen. Weiter gab es im Hauptgeschoss noch den Bereich für einen Flügel, die Bibliothek, den Wintergarten, den Herrenschreibtisch und den Sitzbereich vor der Onyxwand mit dem Blick in den Garten. Der Garten wurde unter Mies Leitung von der Brünner Architektin Grete Roder entworfen. Hauptattribut des Gartens war die im Geiste einer betonten Leere entworfene begrünte Wiese. Das bereits im 19. Jahrhundert auf dem Grundstück abgesteckte Wegenetz wurde beibehalten. Die in der Ausstellung zu sehenden Fotos des 1899 geborenen Fotokünstlers Rudolf Sandalo des Jüngeren zeigen den Zustand der Villa wohl im Winter 1930-31 noch ganz ohne Pflanzenbewuchs. Mit der Zeit haben Pflanzen die Fassade des Hauses überwuchert und das Haus schien sich ganz im Sinne von Mies im Grün aufzulösen. Die Fotografien von Sandalo wurden offenbar von Mies selbst bei ihm in Auftrag gegeben und erschienen in den bedeutendsten Fachpublikationen Europas und der USA, wodurch die Villa Weltberühmtheit erlangte. Das einzige direkt von dem Architekten für das Haus konzipierte Kunstwerk war Wilhelm Lehmbrucks Statue Torso einer Schreitenden. Wilhelm Lehmbruck, im Jahr 1881 geboren, war ein deutscher Bildhauer, dessen Werk sich hauptsächlich um den menschlichen Körper drehte, der zumeist Leid und Elend ausgesetzt ist und ohne individuelle Gesichtszüge anonym bleibt. Von 1910 bis 14 lebte und arbeitete er mit seiner Familie in Paris. Von Depression, Krankheit und privatem Leid erdrückt, wählte Lehmbruck 1919 den Freitod, kurz nachdem er Mitglied in der Preußischen Akademie der Künste in Berlin geworden war. Den Torso einer Schreitenden erwarben die Eheleute Tugendhat wohl auf Vermittlung von Mies van der Rohe. Nach dem Zweiten Weltkrieg galt die Statue lange Zeit als unauffindbar, bis sie letztendlich Ende 2006 von der Mährischen Galerie in Brünn an die Kinder der Eheleute Tugendhat zurückgegeben wurde. 2007 wurde sie im Auktionshaus Sotheby's in London für 1 Million Pfund Sterling versteigert. Bald nachdem das Haus fertiggestellt war, wurde in der deutschen Zeitschrift Die Form eine Diskussion über das Thema geführt, ob man im Haus Tugendhat wohnen könne. Die Diskussion war so vehement, dass sich auch die Bauherren selbst in einem Artikel äußerten. Als Grete Tugendhat erwähnte, dass große Räume befreien und in ihrem Rhythmus eine ganz besondere Ruhe haben, die kein geschlossener Raum bieten kann, knüpfte sie auch an das Gedankengut des bereits erwähnten Romano Guardini an, dessen Texte Mies und offenbar auch die Tugendhatz gekannt haben. Wie schon im ersten Podcast erwähnt, konnte die Familie Tugendhatt nicht einmal 8 Jahre in der Villa wohnen. Nachdem sie 1938 emigriert waren, wurde die Villa im Oktober 1939 von der Gestapo konfisziert und gelangte im Januar 1942 in den Besitz des Deutschen Reichs. Nach der Befreiung Brünns im April 1945 wurde das Haus von Kavallerietruppen der Roten Armee verwüstet. Nach dem Krieg diente es dann nach notdürftiger Instandsetzung als Privatschule für Rhythmik und Tanz und später als Rehabilitationszentrum für Kinder mit Wirbelsäulenschäden. Der Hauptwohnraum verwandelte sich in eine Turnhalle. Aus dieser Zeit stammen die in der Ausstellung zu sehenden Fotografien von Miloš Budik. Miloš Budik, 1935 geboren, gehört zu den führenden Persönlichkeiten der modernen Fotografie in Tschechien und zu den Legenden der Kunstszene in Brünn. Seine Aufnahmen von 1956 aus der Villa Tugendhatt zeugen von einer souveränen Beherrschung des Raumes und der Atmosphäre. Sie erzeugen einen kaum fassbaren Zauber. Insbesondere seine Aufnahme des Mädchens mit dem Pferdeschwanz ging um die Welt und wurde mehrfach im Ausland ausgezeichnet. 2007 erhielt er für sein Lebenswerk den Preis der Stadt Brünn. Er verstarb im Februar 2023. Im Jahr 1963 wurde die Villa zum Kulturdenkmal erklärt. Aber erst in den 80ern des vergangenen Jahrhunderts wurde das Haus nach dem damaligen Kenntnisstand der Technik renoviert und diente der Stadt Brünn als Repräsentationsraum. Im August 1992 fanden hier die Verhandlungen über die Teilung der Tschechoslowakei statt. Seit 1994 untersteht das Objekt der Verwaltung des Museums der Stadt Brünn und wird als Denkmal der modernen Architektur betrieben. Der Eintrag in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO erfolgte 2001. Ab März 2012 wurde die Villa unter Leitung einer Expertengruppe renoviert und wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sowie in das Verzeichnis Iconic Houses der weltweit bedeutendsten Bauten des 20. Jahrhunderts aufgenommen. Einen wesentlichen Beitrag für eine möglichst authentische Rekonstruktion der Villa haben Daniela Hammer-Tugendhatt, jüngste Tochter der Tugendhatz, und ihr Ehemann Ivo Hammer, beide Professoren der Kunstgeschichte, geleistet. Den Podcast schließen wir mit einem Zitat von Daniela Hammer-Tugendhatt. Mir erscheint dieses Haus wie ein Kleid, wie die Architektur gewordene Verfasstheit meiner Eltern, so wie ich sie mit allen Ambivalenzen erlebt und wahrgenommen habe. Das bewundernswerte Streben nach Geistigkeit und Wahrheit, das aber zugleich auch eine große Strenge und einen fast unmenschlich hohen Anspruch impliziert. Die Frage, kann man im Haus Tugendhatt wohnen, lässt sich vielleicht so beantworten. Meine Eltern konnten es.
Sie hörten Hörforum, der Podcast über Kunst vom Mädler Artforum, Kunstraum für Leipzig, eine Initiative der Stadt-Dema-Stiftung.